Cannstatt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Der VfB Stuttgart begibt sich in die Saisonvorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison und das ist Anlass genug für uns auch wieder zurückzukehren mit unserem kleinen, fein, schnuckeligen Podcast. Philipp Meisel, ich grüße dich.
Christian, servus. Grüße an euch da draußen. Servus, servus, servus.
Servus an euch da draußen und servus an Marco Schumacher aus der Sportredaktion. Hi.
Hallo ihr zwei, freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Kaum irgendwie ist die Zeit vergangen, ne? Man glaubt das gar nicht. Denkt immer so Sommerpause, boah, das zieht sich dann manchmal schön. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich ist die Zeit fast so ein bisschen wie im Flug vergangen und schon geht's wieder von vorne los. Wie geht's denn euch so? Wie ging's denn euch so in der fußballfreien Zeit, Philipp?
Also ich würde tatsächlich auch die schwäbische Verniedlichung an diesem Punkt ins Spiel bringen. Sommerpäusle.
Ja.
Weil mehr war es eigentlich nicht. Es gibt viel zu tun, hier intern natürlich und auch beim VfB Stuttgart. Dazu kommen wir ja nachher noch. Insofern time flies by, würde ich einfach mal sagen. Ja, also es ging wirklich super, super schnell. Und jetzt schauen wir einfach, wie wir die Nummer angehen, die da jetzt auf uns wartet.
Ich hatte mir eigentlich ein schönes Sommerpausenprogramm überlegt, nämlich die Olympischen Spiele in Tokio, bei denen ich jetzt wäre und die jetzt in die zweite Woche oder die jetzt in der zweiten Woche wären, vielleicht nächstes Jahr, wer weiß es schon.
Das ist echt Wahnsinn, wie alles irgendwie ein bisschen in der Schwebe ist und das wird sich natürlich auch noch eine ganze Zeit lang so hinziehen, denn auch wir sind ja jetzt mitten im August, das ist die Zeit, in der jetzt eigentlich schon fast wieder losgehen würde, das alles verschiebt sich ein bisschen, die Saison startet für den VfB Mitte September mit der ersten Runde im DFB-Pokal und dann geht's Woche drauf schon in der Bundesliga los und wir werden euch auch in diesen Wochen vor der Saison, also bevor dann die wirklichen Pflichtspiele losgehen, mitnehmen auf die Reise des VfB Stuttgart im Vorfeld der Liga. Es gibt ja auch noch das Trainingslager, das ansteht in Kitzbühel und darüber werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Wollen jetzt aber mal zuerst mal in dieser ersten Folge ja so ein bisschen, wir haben es vor der Sommerpause gesagt, Philipp, Püree massieren lassen, was sich da alles so zugetragen hat. Also was ist denn alles passiert in der Sommerpause? Was tut sich auf dem Transfermarkt? Wie sieht das aus? Wie genau geht der VfB die Vorbereitung an, terminlich, aber auch taktisch? Wie ist die Lage der Liga? Wir werden natürlich auch noch ein bisschen darüber diskutieren, dass möglicherweise auch Zuschauer wieder peu à peu zurückkehren in die Stadien. Also ein buntes Programm, durch das wir so ein bisschen versuchen, ja, strukturiert euch einfach zu begleiten und freuen uns natürlich auch wieder jederzeit. Das gilt für diese Folge, für diese Saison, genauso wie für alle vorigen auch. Natürlich auch auf euer Feedback und eure Rückmeldungen, was diesen Podcast angeht, was wir noch besser machen können und wo wir vielleicht doch ein bisschen Luft nach oben haben oder was euch natürlich auch gefällt, da freuen wir uns auch ganz besonders drum. Also der Dialog mit euch ist uns auch ganz arg wichtig. Jetzt versuchen wir aber hier erstmal ein bisschen Trialog oder so, wenn man zu dritt ist, ich habe keine Ahnung, mal ein bisschen zurückzuschauen, Sommerpause, viele, viele Themen, Philipp, die da irgendwie auf der Agenda stehen, ne?
Ja, aber ich finde auch irgendwo zwei übergeordnete, zum einen einfach die finanzielle Gesamtsituation des Clubs, die einfach sehr viele Themen mit beeinflusst und vieles überlagert. Der VfB hat ganz früh schon zu Beginn der Krise eine KfW-Finanzspritze beantragt, kriegt von der Stadt einen Millionenkredit für den Stadionumbau. Also Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das ist dann schon weiterhin ein Thema, was einfach vieles beeinflusst. Ich finde es ja schon irgendwie entlarvend auch ein Stück weit, dass ein mittelständisches Unternehmen, wie es der VfB Stuttgart ja ist, in solche Schieflage geraten oder in so eine Situation geraten kann. Ich denke da immer noch zurück an die guten alten Zeiten unter Uli Ruf, der ehemalige Finanzchef. Ich glaube, der hat so die ein oder anderen Bauchschmerzen schon gehabt in den letzten Wochen, wenn er so die Nachrichtenlage rund um dieses Thema beim VfB verfolgt hat, oder Marco, was meinst du?
Ja, von Uli Ruf will jetzt gar nicht mehr reden, aber ich fand es schon auch ein bisschen, sagen wir mal, entlarvend, hast du gesagt, das ist vielleicht gar nicht so schlechtes Wort. Also, dass man nach 4 Heimspielen ohne, oder andersrum gesagt, ich verstehe, dass Vereine in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn so eine Situation entsteht, wie wir sie jetzt haben, auf die niemand vorbereitet war. Aber dass jetzt 4 Heimspiele ohne Publikum dann schon ausreichen, es kommen noch weitere, keine Frage, um quasi die weiße Fahne zu hissen. Das hat mich dann auch überrascht angesichts angesichts der vielen Milliarden, Millionen, die der VfB in den letzten Jahren umgesetzt hat, dass man dann derart in die finanzielle Schieflage gerät, hat mich jetzt ein bisschen überrascht und ein bisschen besorgt, weil die Situation ist offenbar dramatisch.
Findet ihr es richtig, dass der VfB diese KfW-Spritze beantragt hat? Klaus Vogt hat sich ja entsprechend geäußert und gemeint, es ist einfach unsere unternehmerische Pflicht gewesen, das zu tun als gute Kaufleute. Wie seht ihr das?
Also von mir gibt es da ein ganz klares Jein. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich absolut, recht und billig und auch sogar vonnöten, dass man das eben als auch, was du gerade gesagt hast, mittelständisches Unternehmen, dass man diese Hilfe in Anspruch nimmt, wenn sie denn gebraucht wird. Und dafür sind diese Mittel ja letzten Endes auch da. Also es ist sozusagen alles im Rahmen, auch im rechtlichen Rahmen, auch im politischen Rahmen, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Das ist natürlich aber auf der anderen Seite diese moralische, ethische Komponente. Ne? Wenn man so ein bisschen überlegt, mittelständisches Unternehmen ist das eine, auf der anderen Seite wissen wir, wie sich die Ausgaben beim VfB Stuttgart, nicht nur beim VfB Stuttgart, sondern bei den Fußballvereinen, bei den Profivereinen mehrheitlich gestalten, nämlich dass das eben an massive Gehälter geht, die da bezahlt werden und das sozusagen dann hierfür, die Ausgabenseite eben so das Übergewicht bekommt gegenüber der Einnahmenseite, der Marco hat es gerade angesprochen, ausfallende Zuschauereinnahmen und so weiter, das ist dann halt wieder die Geschichte, die es halt einfach moralisch bedenklich macht, aber nicht nur aus VfB-Sicht, sondern generell über mit Blick auf dieses Business, da haben wir, glaube ich, auch schon lange und häufig genug darüber diskutiert. Ne?
Ja, ich will es nicht immer mit SC Freiburg vergleichen, auch was die Sportliche betrifft und so. Die haben eine andere Ausrichtung, andere Philosophie, keine Frage. Trotzdem müsste der VfB eigentlich schon ein bisschen erröten vor Scham zumindest, wenn man ins Breisgau schaut und sieht, wie die dort arbeiten und dass es für die überhaupt nicht in Frage käme, den Staat um Hilfe zu bitten oder auch die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Der VfB blieb keine andere Wahl, deshalb gebe ich dir recht, Christian, auch von mir ein klares Jein. Es ist legitim, das zu machen. Gut aussehen tut es nicht.
Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz, glaube ich, auch für den Themenkomplex. Vielleicht noch ein kleiner Schwung rüber zum sage ich mal, schlussendlich vom Steuerzahler finanzierten Millionenkredit für diesen Stadionumbau, der anstehen soll oder der ansteht. Glaub, da kommen wir aber am Ende mit den gleichen Argumentationslinien wieder raus, oder?
Denke ja, das ist dann schon durchaus vergleichbar. Wobei ja das wiederum eine ganz interessante Geschichte ist, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber natürlich die Historie dieses Stadions, das ja, solange es noch Gottlieb-Daimler-Stadion hieß, war es auch im Besitz der Stadt Stuttgart. Erst sozusagen mit der Umbenennung in Mercedes-Benz-Arena ist es auch in Besitz des VfB Stuttgart übergegangen, der dann auch über die Namensrechte Rückerstattung irgendwie sich das finanziert hat. Und die Zeit ist meines Wissens eben auch noch nicht ganz abgegolten, so dass das eben alles auch noch ein bisschen im Prozess ist. Der ging ja über 20, 25 Jahre, ist der angesetzt worden. Das heißt, es ist eine ganz komische Gemengelage rund um dieses Stadion. Und wenn dieses Stadion eben halt nicht nur genutzt wird für, oh Gott, ich will gar nicht drüber anfangen, über Europapokalspiele zu reden, aber es steht ja 2024 eine Fußball-EM an, in der dann eben auch dieses Stadion da stattfindet, wo eben auch Spiele in diesem Stadion ausgetragen werden. Da ist es dann halt eben so, dass sozusagen dann dieses Stadion auch über den VfB Stuttgart hinaus eben einfach auch noch eine Bedeutung hat. Da finden ja nicht nur VfB-Spiele statt, EM-Spiele. Helene Fischer will vielleicht da hin und wieder mal
auftreten. Oh, du mit deiner Helene.
Entschuldigung, es hat 15 Minuten gedauert, da ist sie schon wieder. aber das ist eben sozusagen noch ein bisschen, wo ich dann sagen würde, ja, das ist dann auch noch ein übergeordnetes, gesellschaftliches, vielleicht kulturelles Interesse, was da eben auch noch reinspielt, was das Stadion angeht.
Hat eigentlich schon mal jemand zusammengerechnet, wie viel Geld da schon versickert ist in diesem Stadion mit den ganzen Umbauten? Ich glaube, da hätte man viele neue Stadien bauen können, wahrscheinlich für das Geld. Aber gut, ja. Es ist, wie es ist. Ja, also, und es ist ja so, wie du sagst, ja, die Stadt hat ja ein Interesse dran, dass da ein schönes Stadion steht, dass man bei der EM gut aussieht. Deshalb ist es ja auch sehr, sehr angemessen, dass auch die Stadt da sich dann entsprechend beteiligt, ja, und auch dann den VfB unterstützt.
Ja, vielleicht könnte man auch den ein oder anderen Euro dafür nutzen, sich dem Thema Verkehrskonzept zu widmen bei bei Spielen. Also nicht nur das Stadion hübsch machen, die Leute müssen ja dahin kommen und wieder zurück. Und das ist, finde ich, wenn man sich in anderen Bundesliga-Standorten umschaut, ist das hier und da ein bisschen besser gelöst als in Cannstatt, das zunehmend weit draußen ist, klar. Und ich mache jetzt hier gerade eigentlich auch ein Thema auf, was überhaupt nicht auf unserem Plan steht. Aber ich glaube, das wäre angemessen, wenn sich die Stadt da auch mal ein bisschen Gedanken macht, vielleicht zusammen mit der SSB oder sonst wie.
Zumindest eine Photovoltaikanlage kommt aufs Dach.
Ja, schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das andere große übergeordnete Thema, zumindest für mich, in der Sommerpause bezogen auf den das erste Mannschaft war für mich ganz klar das Thema Rainer Wittmeier. Auch da wieder so ein, der Schuh hat's vorher schön gesagt, kann man nachvollziehen, schön gut aussehen tut's nicht. Ja, wenn man also den guten Rainer aus Rudesheim dahernimmt und sagt, das ist jetzt unsere Konstante für die nächsten Jahre, Cheftrainer unabhängig. Und der soll das wichtige Scharnier bilden zwischen Jugend und erster Mannschaft, zwischen NLZ und erster Mannschaft. Und dann eben so nach so kurzer Zeit dann schon sagt, ja, tut uns leid, uns trennen sich die Wege wieder. Dann sieht das natürlich, oder das hat das berühmte schwäbische Geschmäckle, finde ich so. Ja, eine richtige, klassische, klare Begründung wird es wahrscheinlich nie geben. Die ist bis jetzt auch nicht gefallen. Fakt ist, er ist weg. Wie seht ihr die Personalie?
Also in dem Fall sieht es nicht nur nicht gut aus, sondern ich persönlich zumindest kann es da überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also es gab zwei Momente in den letzten Monaten oder zwei Nachrichten, bei denen mir dann fast das Handy aus der Hand gefallen wäre. Das eine war die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Trainer, die ich nicht verstanden habe. Ja, ja. Ganz unabhängig jetzt von der Person Materazzo, der Zeitpunkt und die vorzeitige Verlängerung habe ich bis heute nicht verstanden. Und die zweite Nachricht war die Trennung von Rainer Wittmeier. Ja, also ich fand es eine hervorragende Idee, letztes Jahr oder wann es war, den zurückzuholen, weil es einfach ein VfBler ist, weil es ein totaler Fachmann ist, weil es ein total loyaler Mensch ist, dem man total vertrauen kann, der sich mit dem Verein identifiziert, alles drum und dran. Ja. Und dann nach so kurzer Zeit ist das Konzept dann schon wieder gescheitert. Ich verstehe es nicht. Ja. Also der Rainer ist so, mein Sohn würde sagen, ein Ehrenmann. Ja. Also der wäscht natürlich jetzt auch keine schmutzige Wäsche im Nachhinein. Das soll er auch gar nicht tun. Mich würde es natürlich schon interessieren, so ein bisschen genauer zu erfahren, was da dahinter steckt. Also ich weiß nicht, ob er dann auch von der sportlichen Leitung die ausreichende Rückendeckung hatte. Es hieß dann, er hätte sich irgendwie es anders vorgestellt oder wie auch immer. Ich finde, wenn man die Entscheidung trifft und den holt, dann muss man auch bedingungslos zu dem Mann stehen, vor allem wenn es so einer ist wie Rainer Wittmeier. Deshalb von mir kein Verständnis dafür.
Ja, es ist halt auch so, dass du, egal mit wem du da unten gesprochen hast, aus den, sag ich mal, NLZ-Entscheiderpositionen, ob das jetzt der NLZ-Chef Krücken war, Trainer, Staff-Member, egal wer hat dir das Feedback gegeben, super, was er da macht, wie er alle mit ins Boot nimmt, was da gemeinsam entsteht. Da gab es wöchentliche Runden und. Und dann kommt es plötzlich und unvermittelt zu dieser Trennung. Das ist dann schon für mich ein klarer Indikator dafür, dass da irgendwas im Busch ist, was noch gar nicht offiziell bekannt ist.
Und ich möchte an der Stelle auch nochmal daran erinnern, an die Wintervorbereitung auch. Also wir wissen ja, dass es auch wieder turbulent war in der vergangenen Saison, aber auch mein Eindruck war, auch dann als Pellegrino Matarazzo neu da war, Wintertrainingslager, da war Rainer Wittmeier sehr, sehr aktiv eingebunden, hat wirklich sehr, sehr viel Mitsprache gehabt, hat die eigenen Gruppen auch immer angeleitet. Und ich hatte da eigentlich persönlich den Eindruck, dass er sich wohlfühlt, zumindest in der Phase im Januar. Das ist natürlich auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her. In VfB-Kategorien sind das wahrscheinlich 3-4 Jahre oder so. Aber ich weiß auch nicht, ich finde das einfach ein bisschen nicht nur ärgerlich, ich finde das einfach auch wahnsinnig schade, weil der VfB einfach so wieder mal die Chance verpasst hat, zumindest auf dieser einen Position für Kontinuität zu sorgen. Wir reden, dieses Wort kotzt mich ja langsam an, aber es ist einfach wichtig, es ist eine never-ending story beim VfB Stuttgart und das war ja dieses Thema und diese Position, wo man gesagt hat, da wollen wir Kontinuität, egal was drumherum passiert, egal welche Trainer kommen und gehen und Sportdirektoren und was weiß ich, aber diese Position ist ein Fixpunkt. Und von diesem Weg ist man halt wieder abgegangen und deswegen bist du wieder in dieser, ja, in diesem Teufelskreis angelangt. Wir wissen natürlich noch gar nicht, ich will nicht herbeireden, um Gottes Willen, aber sollte halt je irgendwann die nächste sportliche Krise kommen und die wird irgendwann kommen, ja, dann kommst du halt wieder in dieses Rädchen rein, in dieses Hamsterrad und ja, es ist halt schwierig, das irgendwie zu durchbrechen. Umso überraschender auch, deswegen schließe ich mich da gerne an, möchte ich fast sagen, ja, hab ich Unverständnis für das, was da passiert ist, weil das ja jetzt eigentlich eine Position war, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt super entscheidend ist, aber auch vielleicht so ein bisschen auch fürs Gefühl und für die Außendarstellung einfach wichtig zu zeigen, hey, guck mal, hier haben wir einen, das ist unser Mann, der ist unsere feste Säule und die ist halt jetzt auch wieder weggebrochen.
Absolut, völlig richtig, ja. Also so einem Mann muss man dann auch die entsprechenden Kompetenzen geben, da muss klar sein, der ist länger da als der Cheftrainer im Normalfall und ich finde es auch sehr schade. Es ist in Anführungszeichen nur der Co-Trainer, auch mit Rainer Wiedmeier wäre der VfB nicht Meister geworden nächstes Jahr und mit Berchtold vermutlich auch nicht. Aber es ist extrem schade und es ist wieder mal ein gescheiterter Plan, ein guter Plan, der gescheitert ist.
Ja, ja, und ich finde, da darf man dann halt auch gern mal das Thema aufmachen, Vorstandsvorsitzender irgendwo. Ja, also das jetzt nach der groß angelegten Geschichte hier, wir wollen mit Tim Walter hier eine neue Ära einleiten. 6 Monate später ist man umgefallen, weil man plötzlich die Kontinuität doch nicht mehr so wichtig empfand gegenüber dem sportlichen Erfolgszwang. Und jetzt ist es halt die zweite Nummer, die meines Erachtens kein gutes Licht auf Thomas Hitzlsperger wirft, der dann zwar unfassbare Sympathiewerte hat, aber dann doch immer mehr durchscheinen lässt, dass es halt, wenn es dann mal hart auf hart kommt, dass er halt dann doch nicht, sag ich mal, anders entscheidet wie jeder andere Bundesliga-Entscheider, wo dann halt einfach immer das schwächste Glied ganz oft schnell entfernt wird und dann weiter.
Wobei ich mich schon auch dann zunehmend frage, wer denn die Entscheidungen trifft eigentlich.
Also, ja.
Nach meinem Eindruck ist es eher der Sportdirektor, der im Sport das alleinige Sagen hat, von Thomas Hitzlsperger. Ich glaube, er ist froh, dass er einen Mislintat hat, ja, weil ohne Mislintat wäre er aufgeschmissen, ist ein Experte Mislintat, das steht alles außer Frage. Inwieweit dann auch Hitzlsperger dann Einfluss nimmt und vielleicht auch mal Vorschläge korrigiert, das vermag ich nicht so genau zu sagen.
Kommen wir noch dazu, vielleicht vorher noch ganz kurz, der Vollständigkeit halber, 23 Personen kümmern sich jetzt im Trainer- und Funktionsteam um die erste Mannschaft. Das ist also quasi ein weiterer Kader. Da sind Leute dabei wie Busfahrer Jürgen Disban natürlich, da sind Leute dabei wie Gordana Masala-Markovic, dem Moischi, dem Zeugwart zur Hand geht, aber da sind jetzt eben auch mit Dino Peumann, Sportpsychologe, Peter Perchtold, neuer Co-Trainer, Michael Kammermeier, neuer Co-Trainer. Also der Staff wurde deutlich aufgestockt. Ich finde es prinzipiell, da haben wir auch schon immer, oder habe ich immer wieder mal gern drüber gesprochen, ich finde es prinzipiell ja wichtig eigentlich, und ich finde, dass der Fußball da in den letzten Jahren viel hat liegen lassen. Wenn ich immer den US-Sport gucke, wie sehr man sich da spezialisiert, ich finde es prinzipiell erstmal nicht schlecht, wenn man sein Trainerteam entsprechend aufstellt, klare Zuständigkeiten auch vergibt und eine Spezialisierung, Individualisierung vorantreiben kann. Und dafür sind diese neuen Leute ja mit da. Wie seht ihr das?
Sehe ich genauso. Das ist schon ein Schritt so ein bisschen ins, wie soll man sagen, ins 21. Jahrhundert, oder wie du sagst, auch so ein bisschen, ja, man guckt sich ein bisschen an, wie läuft das in anderen Sportarten. Übrigens auch ein Aspekt, auch sehr interessant, den haben, glaube ich, sogar Marco und ich noch in der abgelaufenen Saison diskutiert, Teampsychologe, ja, das ist also auch so ein Aspekt, der dem jetzt auch ein bisschen Rechnung getragen wird. Also alle solche Dinge, die so ein bisschen dahin gehen, sich so ein bisschen im Trainerbereich so in Special Teams so ein bisschen aufzuteilen. Das finde ich im Zweifel gut, ja. Ich denke, dass das auch, ja, vonnöten war. Ich glaube, dass es auch beim VfB Stuttgart überfällig war. Was übrigens aber nichts, das möchte ich gerne an der Stelle auch nochmal sagen, nichts mit der Personalie Rainer Wiedmeier zu tun hat. Also die bleibt da aus meiner Sicht völlig unbenommen. Und trotzdem ist das eben, ja, für mich ein Schritt in die richtige Richtung, das so in der Form umzubauen. Und bei der Gelegenheit kann ich vielleicht noch erwähnen, dass ein Kollege, ich muss mal gerade mal ganz kurz schauen, wie er heißt, Philipp Meisel heißt er, der hat ein schönes Stückchen aufgeschrieben, und zwar das gesamte Team hinter dem Team, und das Team hinter dem Team hinter dem Team aufgeschrieben. Also all die Namen, all die Personen, all die Leute, die da mittlerweile eben beim VfB Stuttgart tätig sind, schön aufgezeichnet und aufgelistet, könnt ihr euch bei uns anschauen, stuttgarternachrichten.de oder in der App. Sehr lesenswert, Herr Meisel.
Ja, danke, Christian.
Doch, gerne. Hallo, ich springe Christian bei und will noch eines anfügen. Ich sehe es auch so, dass Spezialisierung vonnöten ist und zeitgemäß ist, dass es einen Psychologen braucht. Der Meinung bin ich auch. Und dass es auch so ist, dass man vielleicht dann an der Lizenzspielerabteilung vielleicht am wenigsten sparen sollte, wenn es irgendwie geht, um eben dann die Voraussetzungen zu schaffen, in der Liga zu bleiben. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Ich frage mich aber dann schon auch, wie das so die ganzen Mitarbeiter in Kurzarbeit finden, wenn dann permanent da neue Leute eingestellt werden, während es andersorts Einstellung stoppt und Sonstiges gibt. Aber ich weiß nicht, ob das dann jetzt zu polemisch wäre. Aber grundsätzlich ja, ist es gut, wenn die Mannschaft gut versorgt ist, zumal so eine Mannschaft, die dermaßen jung ist. Ich glaube, das hat ja auch eine Rolle
gespielt. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Sehr gut, Marco, weil ich habe am Montag beim Trainingsauftakt mit dem Trainer sprechen können. Und der hat da einfach eine ganz klare Meinung dazu und die ist für mich auch schlüssig. Er sagt, wir haben ein unfassbar junges, Altersschnitt ist 23,75 Jahre aktuell, unfassbar junges Team mit sehr vielen jungen Talenten, die noch vor großen Entwicklungsschritten stehen. Ich kann die doch nicht entwickeln, wenn mir die Manpower dazu fehlt. Und da wir uns ja weiterentwickeln wollen, ist es für ihn der logische Rückschluss zu sagen, dann müssen wir uns eben da breiter aufstellen, um den Anforderungen der einzelnen Individuen entsprechend gerecht werden zu können. Und das ist eine Argumentation, die ich absolut mitgehe in dem Fall.
Das sehe ich auch so. Aber wie viele eigene Junge sind denn dabei? Reden wir da noch drüber? Oder?
Ja, das bringt uns eigentlich zum nächsten Programmpunkt, Transfermarkt. Ich kann es dir ganz genau sagen, eigene Junge, die noch dabei sind, das sind Antonis Aidonis, der zwar mittrainiert, vornehmlich U21 spielen soll.
Das ist Entschuldigung, das ist Billy, die sich zu Wort meldet und kontrollierbar ist, die genauso gut erzogen ist wie meine Kinder, wie ihr seht. Ja, deshalb hoffe ich mal, ja, jetzt ist wieder Ruhe. So. Hört ihr mich?
Entschuldigung. Billy the Dog war
Billy
das.
Billy the Dog, ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der neue Haus- und Hofhund der Familie Schumacher hat sich gerade mal zu Wort gemeldet.
So neu ist er gar nicht mehr, aber immer noch außer Rand und Band.
Ja, vielleicht können wir ihm irgendwie in Zukunft eine eigene kleine Kategorie in unserer schönen Sendung geben, dass einfach mal Billy die nächsten Transfers kommentieren soll. Wo war ich stehen geblieben? Antonis Aidonis. Darf
Vertrag verlängert.
Genau, Vertrag verlängert, soll vornehmlich U21 spielen. Dann haben wir den Luca Mack, auf den große Stücke gehalten werden, aber der verliehen werden soll. Das macht Mislintat in allen Gesprächen immer wieder sehr deutlich. Dann haben wir Lee Eckloff, das Top-Talent schlechthin im Club, war auch mit dabei. Und dann Florian Kleinhansel, ebenfalls U21-Spieler, Linksverteidiger. Die vier waren jetzt am Montag mit dabei und werden auch in den nächsten Wochen immer regelmäßig dabei sein. Aber das war's dann schon mit den Talenten aus dem eigenen Stall. Die meisten dieser von Materazzo vorhin angesprochenen Jungs mit großem Entwicklungspotenzial, die kommen halt von außerhalb. Und dann kommen wir zu unserem Sportdirektor, der die geholt hat.
Ja, also wir hören ja alle seit ganz vielen Jahren von den Sportdirektoren, egal wie sie heißen, wir wollen auf die eigene Jugend setzen. Auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger hat es ja dann nochmal ganz besonders betont, jetzt als er dann ernannt wurde zum Chef des Ganzen. Das Problem ist, bei allen Beteuerungen, die ich von den handelnden Personen höre, ich kann irgendwie nicht so viel erkennen. Ja, ich weiß nicht, ob ich denen Unrecht tue oder ob ist der Wille überhaupt tatsächlich da, auch bei Sven Mislintat den eigenen Nachwuchs zu fördern. Mir fehlt so ein bisschen der Glaube. Ja, zumindest kann ich wenig erkennen. Ja, ich fand sehr sehr schade, dass Per Lockel jetzt dann zu Gladbach gewechselt ist. Ein ganz heller Junge. Ob der dann Nationalspieler wird, weiß ich nicht. Aber ein ganz guter Typ, ja, der keine Perspektive, offenbar keine richtige aufgezeigt gekriegt hat, andere auch. Ich finde es sehr, sehr schade und frage mich manchmal, sind die da unten, Philipp, du weißt es besser, du schaust da öfter zu, taugen die wirklich nichts oder warum macht man nicht mal das, was man sagt, nämlich tatsächlich auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und dann nicht zwingend 18-Jährige von irgendwo herholen. Kann man auch machen, aber die wir haben, weiß nicht, ob die uns so weitergebracht haben, beziehungsweise den Verein.
Ich glaube, man muss es vielleicht ein bisschen versuchen, differenzierter zu betrachten. Es ist tatsächlich so, dass das der Eindruck ist, der entsteht, den du gerade wiedergegeben hast. Das ist definitiv so. Verstehe ich auch jeden, der dann fragt, ja, wo sind denn die, wo sind denn die, wo sind denn die? Ich glaube nicht, dass das per se ganz grundsätzlich der absolute Wille fehlt, diesen Worten auch Wirkung zu verleihen, indem man das entsprechend umsetzt. Aber man muss leider auch sehen, und das ist eben auch das, was du von den Menschen, die da unten arbeiten, mit den Nachwuchsmannschaften hörst. Es ist momentan leider so, das gilt für den letztjährigen und auch für den diesjährigen U19-Jahrgang, dass die Qualität in der Breite leider nicht da ist.
Aber auch das, Philipp, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber auch das hören wir doch seit ganz vielen Jahren, dass jeder neue Sportdirektor sagt, wir haben jetzt gerade so eine Lücke, es dauert jetzt noch 1-2 Jahre, aber dann geht's richtig los. Ja? Und geht's irgendwann richtig los? Hast du die Hoffnung?
Also ich traue schon den einen oder anderen zu, die da jetzt erstes Jahr U19 spielen, die da hochgekommen sind, dass die zukünftig eine Rolle spielen könnten. Wie sich das gestaltet, werden die nächsten Wochen zeigen, wenn die wieder im Pflichtspielbetrieb sind. Per Lockel ist ganz klar, richtig, dass du es angesprochen hast, das wäre außer Eckloff eben derjenige gewesen, den man meines Erachtens zwingend hätte hochziehen müssen. Das ist nicht gelungen und das hinterlässt natürlich auch, ja, einen entsprechenden Eindruck bei vielleicht vielen anderen, die in ähnliche Schwellenposition bald kommen könnten. Das könnte sich noch als wirklich schwierig herausfiltern. Und dann ist es natürlich so, auch das hört man aus dem Nachwuchsbereich immer wieder mal unter vorgehaltener Hand meistens, ja, dass die eben sagen, ja, also allzu viel schaut der Sven da nicht unbedingt drauf, was wir da so machen.
Das ist so ein Punkt, an dem ich da auch nochmal einhaken würde. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten und wahrscheinlich liegt die Wahrheit dann auch wieder irgendwo in der Mitte, wie man so schön sagt. Sven Mislintat hat am Montag im Zuge des Trainingsauftakts ja gemeint, dass er sehr zufrieden sei mit der Arbeit. Klar, was soll er auch anderes behaupten? Ich würde das auch nicht alles in die Tonne kloppen, um Himmels Willen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Was mich ein bisschen wundert, das würde ich gerne nochmal mit euch ein bisschen diskutieren, ist, ihr verfolgt ja bestimmt da draußen auch, was sich alles so an Transfergerüchten tut und welche Namen da so ein bisschen gespielt werden. Alles auch nachzuverfolgen übrigens bei uns im großen Transferticker, wo wir nicht nur eben auch die eigenen Dinge haben, sondern eben auch ein bisschen versuchen zu bündeln, was denn so im Ausland auch an Namen irgendwie gespielt wird. Und da sind es halt eben oft Gerüchte, die eben auftauchen, die irgendeinen Bezug haben zu früheren Stationen von Sven Mislintat, also namentlich Arsenal beispielsweise, wo er unterwegs war. Da haben wir erst jetzt wieder, das ist ein 19-Jähriger aus der U23, der da ins Spiel gebracht wird. Wir hatten mit Konstantinos Mavropanos, der gekommen ist, ist einer, der auch eine Vergangenheit dort hat. Zwischenzeitlich ist sogar mal, jetzt sage ich den nächsten guten, Sokratis Papastatopoulos in der Gerüchteküche gelandet. Also worauf ich hinaus will, ist, vielleicht noch ein bisschen die Frage an Marco, kommt mir das nur so vor oder? Also mit Blick zum einen, wie oft schaut er sozusagen bei der Jugend beim VfB vorbei, aber die andere Perspektive, schaut man vielleicht zu oft in irgendwie diese Gefilde, also Arsenal, ehemalige, frühere Kontakte. Ist das ein bisschen, kommt das mir nur so vor oder ist das ein bisschen eindimensional?
Ich sag's mal ganz polemisch, um jetzt Marco erstmal reinzugrätschen, woher sollen denn andere Ideen kommen, wenn man die komplette Scouting-Abteilung als erste Amtshandlung der Krise ab März in Kurzarbeit schickt? Marco, bitte, Bühne frei. Ja?
Das ist eine Maßnahme, über die ich mich auch sehr gewundert habe. Ja? Klar, es muss gespart werden überall, aber jetzt in einer Phase dann, in der sehr viel Planungsunsicherheit ist, in der man sich auf erste Liga, auf Aufstieg, auf Verpassen vom Aufstieg, sprich auf ein zweites Jahr zweite Liga vorbereiten muss, in der dann noch Corona dazukommt. Also sprich, wo es ganz, ganz viele Unwägbarkeiten gibt, wo ganz viele Spieler auch auf den Markt kommen plötzlich, die man vielleicht dann auch sichten muss, dass in so einer Phase die komplette Scouting-Abteilung dann quasi Däumchen dreht und dann der Sportdirektor mag ja heroisch sein von ihm, dass er da die Arbeit von 8 Leuten dann alleine macht. Aber das hat mich durchaus auch gewundert. Ja. Die andere Frage, dass er jetzt bei Vereinen schaut, da würde ich ihm jetzt keinen Strick draus drehen. Ich glaube, das ist nicht so unnormal und ich würde annehmen oder glaube schon, dass wenn Mislintat auch einen Überblick hat, was jetzt nicht nur die Vereine sind, die er, bei denen er mal gearbeitet hat. Ja, aber klar.
Ich glaube auch, dass das kein Thema ist, weil das, also ich würde es sogar andersrum sehen wollen. Das ist doch ein Wettbewerbsvorteil, den ich habe. Warum soll ich den nicht nutzen? Ja, wenn ich mich gut in den entsprechenden, sage ich mal, Gefilden auskenne, dann versuche ich doch das entsprechend zu nutzen. Ja, was ich tatsächlich die Frage, die ich stellen möchte, ist, hat der Mann nicht zu viel Macht? Laufen nicht? Ich meine, klar, es müssen alle Fäden bei ihm zusammenlaufen. Er entscheidet schlussendlich, er hält seinen Kopf hin. Aber scheint doch so zu sein, dass eben, Expertise aus einem eigentlich breit aufgestellten Team nicht wirklich zum Tragen kommt hinsichtlich Transferentscheidungen, hinsichtlich Transfervorbereitung. Das scheint dann doch eher nachrangig behandelt zu werden.
Ich würde mich da anschließen, ja. Also und da sind wir auch wieder bei Thomas Hitzlsperger, wo ich mich dann frage, inwieweit bremst er, wenn es dann sein muss, seinen Sportdirektor auch ein, inwieweit lässt er ihn gewähren und alles machen und dass man sich die Macht nimmt, die man kriegt, zumindest scheint es für Sven Mislintat zu gelten. Das ist so und es kann ja auch funktionieren, das steht ja außer Frage. Nur wenn man sich, wie es der VfB tut, dann auch immer als Mannschaft betrachtet, auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch sonst als Teamplayer und als ein Verein, bei dem sich auch alle wohlfühlen soll, dann sind es so ein paar Dinge, die ich dann nicht immer verstehe.
Ja, also ich glaube, das können wir haben es jetzt schon 2-3 Mal angerissen, das können wir einfach, glaube ich, deutlich machen, das Murren, das wir da hören, von verschiedensten Ecken, Stellen, das ist doch schon... Wird einfach lauter.
Das Murren wird lauter, ja. Das Murren wird lauter, ja. Nicht offiziell, aber wenn man dann mal hinter die Kulissen hört und mit Leuten spricht, dann, dann ist nicht alles, glänzt nicht alles so, wie es vielleicht den Anschein hat, ja. Aber.
Ja, du weißt ja, wie es kommen wird, ja. Ich meine, die schlussendliche Klammer, die vieles zusammenhält, ist immer der Erfolg. Wenn der sich einstellt, dann hat man natürlich alles richtig gemacht. Wenn der ausbleibt, dann werden diese Fragen deutlicher formuliert werden in Zukunft auch von uns. Und dann wird man eben sehen, was dann da passiert in diesem
Bereich. Das ist, finde ich auch einen interessanten Aspekt. Wie würdet ihr denn die Kriterien bemessen wollen, um dann zu beurteilen, war das gut, war das mittelgut, war das nicht so gut? Oder anders gefragt, wie kurzfristig? Also ich will wirklich nicht den Teufel an die Wand malen, aber lass das mal irgendwie einen Fehlstart geben, die ersten 3, 4, 5 Spieltage, dann ist doch die Unruhe da, die übrigens, und das möchte ich auch immer gerne an der Stelle mal wieder erwähnen, weil dann oft immer diskutiert wird, ja, ihr und hier Presse bringt dann schon wieder Unruhe rein. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie Unruhe reinbringen, sondern wir nehmen wahr, transportieren, nur versuchen einzuordnen, was wir so aufnehmen. Es ist mitnichten so, dass wir da irgendwie Brandbeschleuniger wären, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen das eben zu transportieren, zu kanalisieren und dann eben auch einzuordnen. Aber wir müssen doch nicht drum rumreden, wenn das irgendwie schief geht und der Saisonstart irgendwie in die Binsen geht, dann geht das Ganze schon wieder los. Wie würdet ihr die Kriterien sehen? Was ist denn erfolgreich? Wann kann man dann einen ersten Strich ziehen und eine erste Bilanz ziehen, Marco? Was würdest du sagen?
Schwer zu sagen. Ja, also jetzt, was war Erfolg in der alten Saison? Da mussten sie aufsteigen. Das haben sie gemacht mit Ach und Krach. Die große Euphorie stelle ich jetzt nicht fest. Jetzt ist das alleinige Ziel der Klassenerhalt. Ja, und ich weiß nicht. Mit dem jetzigen Kader, viele Verstärkungen kommen nicht mehr dazu. Es kann gut gehen, es kann nicht gut gehen. Es ist alles irgendwie so ein Blick in die Glaskugel. Ich würde mich da jetzt gar nicht festlegen wollen. Ja, und wann man dann mal einen Strich drunter zieht, klar, wenn jetzt mal die ersten, wie bei Zorniger damals, die ersten 7 Spiele verloren gehen, dann, oder war doch so, glaube ich, damals, dann haben wir natürlich wieder das Theater und dann wird ganz, ganz viel hinterfragt und dann wird auch der Trainer hinterfragt. Das sind ja die üblichen Spielchen dann. Das kommt ja noch dazu, dass Mislintat im Grunde sein Schicksal auch an das des Trainers geknüpft hat, indem er auch es war, der unbedingt diesen Vertrag verlängern wollte. Jetzt muss ich doch nochmal drauf zurückkommen. Ja, was
ganz ist ja auch richtig so
verstanden haben. Ja, also warum? Ja, also die Frage beschäftigt mich bis heute. Also sprich, es ist dann letztlich dann vielleicht doch ein Pulverfass. Sprich, dann, wenn der Trainer dann, wenn die Mannschaft verliert und dann ist der Trainer schuld und dann ist aber gleichzeitig der Mislintat in der Mithaftung und Hitzlsperger auch. Also es ist wirklich ein Pulverfass, habe ich schon mal gesagt.
Oder? Ja, das du.
Aber es ist tatsächlich so, ja, so platt es klingt. Also ich würde da keine, ich tut mir leid, ich wage da keine Prognose, in welche Richtung das geht.
Nee, die Prognose will ich auch nicht wagen. Ich würde nur, also um Christians Frage nochmal aufzugreifen, ich finde den Zeitraum von 3, 4, 5 Spielen als deutlich zu kurzfristig, um seriöse Einordnungen treffen zu können. Ich würde dann schon eher dahingehend argumentieren wollen, dass ich sage, also wenn es auf Winterpause zugeht, dann kannst du Entwicklung seriös beurteilen, dann kannst du auch sehen, was hat der Trainer geschafft hinsichtlich Talententwicklung. Hinsichtlich Talententwicklung, hinsichtlich Weiterentwicklung der einzelnen Individuen, aber auch im mannschaftlichen Kontext. Und wenn ich jetzt nochmal mir anschaue, was eben bisher an Handlungen vorgenommen wurde, das heißt, man hat Pascal Stenzel fest verpflichtet, man hat Gregor Kobel fest verpflichtet, man hat Mavropanos ausgeliehen und man hat Waldemar Anton fest verpflichtet, dann sind das für mich Transfers, die schlüssig sind, denn man hat vor allem die Defensive gestärkt und ich bin da beispielsweise auf Mislintats Linie, der sagt, dass das eigentlich unser Hauptproblem war in der letzten Saison, dass wir viel zu viel, oftmals auch zu schnell, zu früh Gegentore bekommen haben und da eben die größte Baustelle gesehen haben. Und ich finde das auch immer so ein bisschen als Paradoxon, dass oft argumentiert wird, ja, bei denen ging nach vorne nichts, die müssen sich dringend im Sturm verstärken, wir brauchen noch einen Knipser, also das Klassische, was immer aus den sozialen Netzwerken kommt. Ich denke nicht, dass der VfB Stuttgart letzte Saison ein großartiges Problem gehabt hat mit der offensiven Entwicklung. Das zeigen auch die Zahlen, die Datenbanken, wenn du da reinschaust. Das heißt, ich finde, man hat genügend Großchancen beispielsweise kreiert. Es handelte oder es hing tatsächlich so ein bisschen an der Umsetzung hier und da, ja. Und da ich aber glaube, dass sich die Rolle des VfB Stuttgart verändern wird durch den Aufstieg, er ist nicht mehr Favorit, er muss nicht mehr das Spiel machen, er muss nicht mehr sondern er kann deutlich aus einer abwartenden, konternden Rolle kommen. Und dafür, glaube ich, sind momentan die richtigen Offensivspieler an Bord. Also da würde ich schon tatsächlich sagen, hat bisher Mislintat hat das getan, was notwendig war und was ich richtig finde.
Guter Punkt, den du ansprichst, Philipp. Was natürlich so ein bisschen die Krux war in der vergangenen Saison ist, der VfB Stuttgart ist viel zu häufig, viel zu früh 0-1 hinten gelegen.
Genau,
und,
ja.
Genau. Aus dieser Position war es einfach schwer. Dann ist es eigentlich, wenn du 0-1 hinten liegst, ist es wurscht, ob du das Spiel machen musst oder nicht. Oder ja, dann ist es erstmal scheiße. Und da musst du erstmal gucken, überhaupt noch wieder reinzukommen. Und wir brauchen ja nicht darüber reden, das muss ich ja euch nicht erzählen, dass ein 0-1 Rückstand in der Bundesliga noch viel schmerzhafter ist als ein 0-1 Rückstand in der zweiten Liga. Das darfst du dir nicht so oft leisten, weil so oft drehst du Spiele nicht in der Bundesliga. Das heißt, du musst eigentlich gucken, finde ich, hast du gerade gut dargestellt, Philipp, also reinzukommen in die Spiele, ebenbürtig zu sein, möglichst lange Spiele ausgeglichen zu halten, dann hinterher Räume zu nutzen. Und vor allem, genau, das ist das, was Pellegrino Matarazzo immer sehr oft sagt, in der Ballgewinnphase sofort schnell zu reagieren und eben auch mit schnellen Flügelspielern dann da zu agieren. Und das ist ein Mittel, mit dem der VfB Stuttgart durchaus Erfolg haben könnte in der Bundesliga. Und gerade da, weil er eben nicht so häufig in der Lage ist, das Spiel machen zu müssen. Ja.
Da sprichst du, hat Matarazzo jetzt auch schon Einblicke gegeben, von wegen, er will vornehmlich Dreierkette spielen lassen. Das heißt, du spielst mit Wingbacks, also diese verkappte Fünferkette, kannst du auf den Außen deutlich Dampfmacher einfach installieren. Beispielsweise war man Gituka und auch González sollte er bleiben. Das hat selbst in der Rückrundenphase, letzte Saison hat das teilweise echt richtig gut ausgesehen, wie der VfB da gespielt hat. Oder beispielsweise auch nochmal ein Blick zurück aufs Pokalspiel in Leverkusen. Da hat der VfB Stuttgart gegen eine Champions-League-Mannschaft gezeigt, wie gut er im Mittelfeldpressing agieren kann, wie schnell er in der Lage ist, tatsächlich nach vorne zu kommen, Umschaltfußball zu spielen, aus einer nicht unbedingt abwartenden Haltung, sondern eher in einer aggressiven, pressenden Haltung im Mittelfeld. Insofern, ich bleibe dabei, momentan sieht es tatsächlich so aus, als sei der Kader halbwegs gut aufgestellt, ehrlich gesagt. Ich finde, dieses Pulverfass, das Marco angesprochen hat, sehe ich nicht.
Klingt aber schon so ein bisschen nach hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, ja, wenn man jetzt die Mannschaft.
So kann man es darstellen, richtig.
Nein, ich will euch gar nicht widersprechen. Also ich finde die Transferpolitik bisher auch stimmig. Ich halte vor allem den Anton oder glaube, dass der Anton eine große Verstärkung ist, weil der auch so ein bisschen Spirit und Mentalität mitbringt. Und dass man zuerst mal das Hauptaugenmerk auf die Defensive legt als Aufsteiger, ist auch völlig klar. Und ich glaube auch, dass der VfB sich leichter tun wird in der Bundesliga als in der zweiten Liga, ja, wo der Druck einfach in der zweiten ein ganz anderer war, wo man gewinnen musste, wo man nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen hatte. Und deshalb glaube ich, dass der VfB sich da leichter tun wird in der Bundesliga gegen Mannschaften, die auch spielen. Trotzdem, ob die Qualität reicht, ja, und weiß nicht, González, reden wir über den noch, dass der bleibt, das ist sehr zweifelhaft, ne? Also der wird ja im Grunde auch zum Markte getragen jetzt, ja.
Ja, es ist natürlich schon ein Setzen darauf, dass große Entwicklungssprünge einsetzen. Bei Spielern wie Silas, bei Spielern wie Roberto Massimo, bei Spielern wie Darko Chulinov, die diese Rollen auf diesen Wingback-Positionen ausfüllen können, die du für diesen Spielansatz brauchst. Das ist tatsächlich der Fall. Ja, man setzt da schon darauf, dass dieses unbestritten vorhandene Potenzial besser gehoben wird in Zukunft. Ja. Und bei González, ich bin nicht der Meinung, dass es einen Club geben wird, bis zum 5. Oktober, der die aufgerufenen 20 Millionen für den hinlegt. Dafür ist der Spieler nicht fertig genug. Dafür ist die Lage aufgrund der Corona-Pandemie und der finanziellen Situation im Markt, die gibt das meines Erachtens nicht her. Und ich glaube, die Chancen sind nicht allzu schlecht, dass der auch am 6. Oktober noch im Brustring-Trikot tragen wird. Ja, das können wir gerne machen. Wir haben ja eh noch eine kleine Wette offen, Marco. Dann lass uns einfach bei der Theke unseres Vertrauens machen wir einfach mal einen Fünferpack halbe draus.
Also ich würde mich ja freuen, wenn wir den noch sehen würden, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Also der wird ja auch so offensiv jetzt quasi dann gespielt, auch vom VfB selber. Die brauchen einfach auch das Geld. Ja, also die haben jetzt schon, Mislint hat von 5 Millionen gesprochen ursprünglich, die sie investieren können. Jetzt haben sie schon 8 Millionen ausgegeben mit Anton und Kobel. Also die sind quasi schon im Minus. Die brauchen noch Transfererlöse. Und so wahnsinnig viele Spieler, bei denen sie richtig was verdienen, gibt's nicht. Ja, das ist González und Mangala wahrscheinlich. Ja.
Dazu darf man auch nicht vergessen, dass die Transferphase einfach noch bis Oktober geht. Ja, da freut sich unser Transferticker ganz besonders. Das geht also noch eine Weile. Und es sind natürlich einfach auch dann irgendwann Dinge. Ich sehe die Punkte, Philipp, aber trotzdem Corona hin, Corona her. Wir wissen, wie das Business läuft, um nicht zu sagen, irgendwann ist der Markt überhitzt, Horst Held Voice. Und ich meine, dass dann schon spätestens im Oktober irgendein Verein kommen wird, der den üblichen Panikkauf hinlegen wird und die 20 Millionen
hinlegen.
Ja,
die Frage ist dann aber halt, ob ich im Oktober die 20 Millionen dann noch nehme. Verstehst du? Weil ich kann ja keine Alternative dann mehr herbringen innerhalb von 24 Stunden oder was weiß ich. Ja, natürlich kann man das entsprechend vorbereiten, aber ich sage euch eins, es gibt keinerlei Klausel, es gibt keinerlei mündliche Absprache. Der Kerl hat Vertrag bis 23. Der VfB kann das komplette Vorgehen in dieser Causa bestimmen und ich glaube noch nicht so wirklich dran, dass es jemand gibt, auch Borussia Dortmund nicht, die sagen, wir machen mal kurz 20 Millionen für den Kerl locker, der auch nicht fertig ist. Das ist auch kein fertiger Spieler, der natürlich hervorragende Ansätze zeigt, der sich stark entwickelt hat. Wenn man von der letzten Bundesliga-Saison und der Zweitliga-Saison jetzt, wenn man sich das anschaut, hat er sich natürlich super stark entwickelt. Ich glaube das einfach noch nicht. Und ich setze hiermit gerne gegen euch beide. Ja, jeweils eine Herrenhandtasche, ein Sechserträger, Bier gegen euch beide.
Abgemacht, ich muss das durchziehen, Philipp. Irgendwann muss ich mal auch gegen dich gewinnen. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss den Trend irgendwann durchbrechen. Das geht so nicht. Ja.
Ja.
Wir ziehen das gut durch.
Lasst uns doch mal ein kurzes Jingle abfahren.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Unser NLZ Newsflash ist wieder da, denn es gibt tatsächlich ein bisschen was zu besprechen da unten. Im Nachwuchsbereich tut sich natürlich schon einiges. Das fängt damit an, dass der VfB Stuttgart zwei weitere Kooperation bekannt gegeben hat im Jugendbereich mit Pforzheim und mit Eislingen. Damit sind wir jetzt bei 6 Kooperationspartnern im Jugendsichtungsnachwuchsbereich. Also wir reden hier von den Bereichen U9 bis U14. Ja, mit der SG Sonnenhof Groß Asbach, dem VfB Friedrichshafen, MTV Stuttgart hier in der Stadt, VfR Heilbronn im Unterland und nun FC Pforzheim und der erste FC Eislingen. Das sind die bekannten Partner und wir haben ja schon mal da ausführlich darüber gesprochen, deswegen würde ich in diesem Fall darauf verzichten wollen. Ich bin gespannt, wie sich das zukünftig entwickelt, wie es der VfB schaffen wird, da vielleicht wieder mal das ein oder andere Talent mehr aus der Region langfristig an sich binden zu können.
Vielleicht noch ganz kurz die Nachfrage an dich, Philipp, weil du bist ja der Experte, was so Geografie angeht, aber wenn ich nicht ganz falsch liege bei all den Vereinen, die du gerade genannt hast, ist doch so der Bereich Baden-Württemberg oder zumindest immer der württembergische Bereich doch sehr, sehr gut abgedeckt jetzt.
Genau, richtig. Du hast es jetzt tatsächlich, geschafft, finde ich, ja, so Satelliten an dich zu binden, die wirklich komplett Württemberg eigentlich abdecken mit Nord, Süd, Ost. Was mir so ein bisschen noch fehlt, und vielleicht kommt da noch was, ist West. Also die Grenze an Baden im Schwarzwald. Da ist Pforzheim jetzt klar Nordschwarzwald, aber vielleicht gibt es da unten noch den ein oder anderen, sag ich mal, Partner, der ein bisschen weiter noch tiefer angesiedelt sein könnte. Ich denke da beispielsweise in die Region Freudenstadt mit dem VfB Bösingen, wo Joshua Kimmich beispielsweise herkommt. Ja, da gäbe es vielleicht noch eine Option. Mal schauen, ob da noch was sich auftut. Die Optionen lassen sich offen da unten natürlich. Aber ich glaube, momentan ist das schon mal eine gute Ausrichtung und Aufstellung.
Und ich hole meinen alten ADAC-Atlas raus und schaue nach, wo diese ganzen Orte, die du gerade genannt hast, zu liegen. Und dann weiß ich auch Bescheid.
Gut. Wer übrigens sich noch ein bisschen tiefer in die Personalsituation da unten einsehen möchte, dem lege ich das aktuelle Video aus dem Nachwuchsbereich beim VfB ans Herz. Da wird nämlich in einem relativ lustigen Format, die reichen sich so die Mikrofone weiter, irgendwie stellen sich die Trainerstäbe vor von U17 und U19. Cheftrainer sind ja klar, Willig und Fiedler. Aber wer noch ein bisschen wissen will, wer da noch drumherum alles fuhrwerkt, von Tobi Rathgeb angefangen, der kann sich da das ganz schnell einen Überblick verschaffen. Haben sie gut gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wann die denn auch wieder mal in den Regelbetrieb starten dürfen, um dann wieder um Punkte zu spielen, die U17 und die 19. Die U21, die tut das.
Warte mal, Philipp, beim Thema Nachwuchs fällt mir eins noch ein, was ich gerne noch unterkriegen würde. Und zwar, dass ich ganz großer Fan von Jordan Meyer geworden bin. Ja, du kennst ihn natürlich schon länger. Ich hatte das Vergnügen, jetzt neulich eine Geschichte mit ihm zu machen. Weiß nicht, ob ihr sie gelesen habt. Ich habe mich getroffen mit dem unmittelbar nach dem Abitur und der Junge hat ein 1,0 Abitur. Also so wie ihr beiden wahrscheinlich auch. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ja, aber der hat mich wahnsinnig beeindruckt, der Junge, weil der so klar in der Birne ist und auch so eine gewaltige soziale Kompetenz hat und dann noch so ein schlauer Kopf ist und auch noch Jugendnationalspieler. Also den werde ich genau beobachten und würde mich sehr freuen, wenn wir dann auch mal ausführlich über den sprechen würden. Jordan Meyer, 18 Jahre.
Als ob ich Geschichten von dir lesen würde, Marco. Jordan, ganz klar, ist einer der tatsächlichen Stützen von Nico Willig. Der hat letztes Jahr diese Rolle eigentlich schon zusammen mit Per Lockel übernehmen sollen, wurde dann durch einen Kreuzbandriss rausgerissen aus dieser Geschichte und ist jetzt wieder fit. Ich bin auch sehr gespannt und was, sage ich mal, das Persönlichkeitsbild angeht, kann ich das nur unterstützen, was du sagst. Das ist ein astreiner Kerl aus
Bad Cannstatt.
Genau, aus Bad Cannstatt, hat das Herz und am rechten Fleck und ordentlich was in der Birne. Da bin ich sehr gespannt, wie sein Weg geht. Vor allem, weil er halt auch sagt, es ist halt nicht das absolut allerwichtigste, der Fußball. Mhm. Also dem wird nicht so viel fehlen, wenn er halt kein Profi werden wird. Bin sehr gespannt, wohin sein Weg führt und lass uns doch einfach mal demnächst, wenn sich die Möglichkeit gibt, Marco, runtergehen zu einem U19 Heimspiel. Dann kannst du mir auch gleich mal die 6 Bierschuld bezahlen.
Das ist doch super, dass es sowas noch gibt, auch in diesen jungen Jahren. Ja, Spieler mit so viel Weitsicht und auch, ich sag's jetzt mal ein bisschen absichtlich ein bisschen polemisch, also auch junge Nachwuchsspieler, die noch Subjekt, Prädikat, Objekt aneinander hängen können. Meines Wissens, Marco, korrigier mich, Scheffelpreisträger, also bestes Deutsch-Abi auch noch, Jordan Meyer.
Auch noch, hat eine Rede gehalten, ja, hat 1,0 und hat nach seinem Kreuzbandriss von Sport kurzfristig auf Physik umgeschwenkt, war auch euer Spezialdisziplin. und also kurzum, sehr beeindruckend.
Super. Philipp, die U21 wollten wir noch ganz kurz umreißen. Die haben ja, die spielen.
Die haben ja quasi schon, wir nehmen am Mittwochmorgen auf, deswegen können wir leider das Pokalspiel nicht noch in die redaktionelle Einordnung mit reinnehmen, gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Vielleicht können wir da nächste Folge nochmal ausführlicher drüber sprechen und auch vielleicht so ein bisschen uns schon mal, würde ich zumindest gerne machen, so einen kleinen Blick Richtung Regionalligasaison werfen. Die er dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.
Genau, und der Spielplan steht schon fest, zumindest der Rahmenspielplan. Erste Spieltage sind meines Wissens auch schon exakt terminiert.
Ja, die ersten drei sind es, glaube ich, ja.
Genau, also da dauert es auch nicht mehr so lange und ich glaube, da freuen wir uns auch drauf, nicht nur den VfB in der Bundesliga, sondern auch den VfB 2 in der Regionalliga. Das wird, glaube ich, eine gute Sache.
Weitere Vorbereitung, Ausblick habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Der Status quo ist ja der VfB ist mit den Laktattests letzte Woche gestartet, am Montag die erste Trainingseinheit, der wir beiwohnen durften, und jetzt wird zweimal am Tag trainiert. Das ist mal der Status quo. Diesen Samstag gegen SV Sandhausen steht das erste Vorbereitungsspiel an. Es folgen noch bisher zwei weitere terminierte gegen Olympique Marseille und gegen den ersten FSV Mainz 05. Das mal dazu. Ich habe es vorher schon so ein bisschen angerissen. Für mich bisher auffälligste, was man notieren kann hinsichtlich Mannschaft, was wollen wir zukünftig, ist tatsächlich Materazzos Dreierkettenplan. Ja. Und was ich auch noch, und da spielt ja auch wieder das Trainer- und Funktionsteam, was wir ganz am Anfang hatten, mit rein, ist der deutlich noch stärkere Fokus auf Athletik. Man hat mit Oliver Bartlett einen absoluten Guru geholt, der für die Nationalmannschaft gearbeitet hat, schon für Dortmund, für Leverkusen. Ein Mann, der dafür steht, dass er Mannschaften wirklich, dass er das Letzte aus Mannschaften rausholen kann hinsichtlich Athletik, dass er sie fit macht bis unter die Haarspitzen. Und das ist tatsächlich auch so ein Learning, das der VfB Stuttgart mitgenommen zu haben scheint aus der letzten Saison, dass man eben in diesem Bereich doch noch deutlich zulegen muss, um den Anforderungen, die neue Bundesliga-Saison bereithalten wird, entsprechend gerecht werden zu können.
Ganz, ganz elementarer Aspekt, weil du eben, das haben wir, glaube ich, in der Folge vor der Sommerpause angesprochen, erstmal in jedes Spiel als Außenseiter reingehen wirst und einfach ja mit den schlechteren Voraussetzungen erstmal in jedes dieser Bundesliga-Duelle gehen wirst. Und dann ist es eben einfach wahnsinnig wichtig, dass du das, was dir möglicherweise auch spielerisch oder halt dann doch auch irgendwie, manchmal auch technisch fehlt, einfach durch Athletik, durch Kondition wieder reinholst. Also wie viele Mannschaften in der Bundesliga haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Klasse gehalten, weil sie einfach hinten raus einfach noch mal Gas geben konnten, nochmal in der letzten Viertelstunde nochmal dagegen halten, vielleicht nochmal ein Standardtor erzielen. Das ist ganz, ganz wichtig, eben im Kopf, aber eben halt auch im Körper athletisch top auf dem Punkt zu sein. So kannst du vieles, was dir möglicherweise in anderen Bereichen fehlt, in der Bundesliga wettmachen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das muss der Ansatz sein, finde ich sehr gut, ja.
Ich sehe nicht nur die Schlussviertelstunde. Da hat der VfB Stuttgart ja in der letzten Saison mit 19 erzielten Toren einen absoluten Topwert hingelegt. Von der 75. bis 90. gab es keine Mannschaft, die mehr Tore erzielt hat in dieser Phase als der VfB. Aber mit 11 hat er halt auch mit die meisten bekommen in dieser Phase.
Mhm, ja.
Das heißt, das ist ganz klar ein Thema. Aber auch das, was wir vorher hatten, du hast es, glaube ich, angesprochen, von wegen Spiele offen halten, so lang wie möglich ebenbürtig sein. Und dafür brauchst du halt auch die Athletik ab dem Anpfiff. Da brauchst du einfach die Bereitschaft und die generelle Möglichkeit überhaupt, tatsächlich diese Meter mehr zu gehen als der Gegner. Die wird es einfach brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist grundsätzlich einfach nicht schlecht in dem Fall, dass man sich da einen ausgewiesenen Experten, der Mann ist um die 50 Jahre alt, der hat schon ganz andere Truppen fit gemacht, dass man sich so einen mit ins Boot geholt hat. Oder Marco?
Absolut.
Du als Langläufer. Ja.
Als ehemaliger Langläufer, ja. Ich erinnere mich nur an Werner Leuthard, gibt es denn auch noch?
Der ist bei Hertha, meine ich.
Der ist bei Hertha.
Bei Hertha oder Schalke. Der ist erst auch vor kurzem wieder in Amt und Würden gehoben
worden. Richtig, der ist bei Schalke, glaube ich, jetzt wo du sagst. Ja. Also der alte Werner Beinhardt.
Nein, das ist wirklich einfach nicht zu vernachlässigen. Also Philipp, du hast gerade die Zahlen angesprochen aus der letzten Zweitligasaison. Ich denke auch noch immer mal ein bisschen wieder zurück an diese letzte Abstiegssaison aus der Bundesliga. Also da war ja die immer wiederkehrende Geschichte, vor allem bei Auswärtsspielen. Der VfB hat geschaut, irgendwie in den Kicks drin zu bleiben. Dann fiel aber doch irgendwann das 1-0. Und spätestens mit dem 2-0 war jedes Spiel erledigt. Da konntest du eigentlich schon in der 60. Minute deine Sachen packen und nach Hause fahren. Und genau das darf jetzt halt eben in der Form nicht mehr passieren. Dass du meinetwegen, selbst wenn du in der 80. noch 1-0 hinten liegst, ja, das ist das, was ich so ein bisschen mit dem Zeitaspekt meinte, dass du dann halt eben noch in Schlagdistanz bist. Und das ist in der vergangenen Abstiegssaison eigentlich nahezu keinem Auswärtsspiel irgendwie gelungen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, das wird eine Rolle spielen. Wir werden es beobachten. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, was sich da tut. Man kann es ja ablesen anhand der Daten, auf die man mittlerweile Zugriff hat. Kannst du ja ablesen, ob diese Maßnahme tatsächlich einen Effekt erzielen wird. Das wird sich relativ schnell zeigen. Termine. Ich habe es schon genannt. Wir haben das Testspiel jetzt am Samstag. Dann haben wir das Testspiel gegen Mainz. Dann haben wir das Testspiel gegen Olympique Marseille. Das mir so ein bisschen quer im Ranze liegt, hätte mein Opa gesagt. Ja, das ist tatsächlich was, wo ich sage, muss das tatsächlich sein? Wenn man einen kompletten 50-köpfigen Tross im Charterflieger an die Mittelmeerküste runterballert für so einen Kick, da steckt natürlich Geld drin, da ist eine Agentur dahinter, das ist voll vermarktet, das ist wird im Fernsehen übertragen, da werden die Vereine auch entsprechend monetär beteiligt, aber ich finde es halt einfach unter den Gesichtspunkten, Marco, ich glaube, du hast drüber geschrieben, wie nachhaltig ist, wie grün sind denn die Roten, du warst das, glaube ich, mit Gregor Preis.
Ja.
Da hat jede Menge Maßnahmen vorgestellt, wir wollen dies und jenes und Photovoltaik auf dem Dach und was weiß ich nicht, schieß mich tot und dann aber so eine Maßnahme, ich finde, das steht ein bisschen konträr irgendwie da im Raum, ja, also
ja, geht mir im Grunde nicht anders. Ja, ich hatte da ja dann im Zuge der Recherche zu der Geschichte auch mit einem Umweltberater und Umweltexperten gesprochen. Klaus Amler heißt der, der sich da sehr gut auskennt. Und der sprach dann von den systemimmanenten Zwängen des Profifußballs. Ja, also wenn man sowas nicht mehr macht, internationale Reisen, auch nicht nur für Champions League, sondern auch so, bringt ja vielleicht auch ein bisschen für Teambuilding, für die Erfahrung der Spieler, mag sogar so ein Testspiel dann was bringen. Also wenn man den Profifußball so betreibt, wie man betreibt, dann gehört sowas dazu. Ansonsten müssen wir das ganze System in Frage stellen. Aber ich frage mich schon auch, ob es sein muss, für ein Testspiel ans Mittelmeer zu fliegen.
Richtig, genau. Indem man vor allem, man ist vom 22. bis zum 29. August in Kitzbühel. Das ist Tirol, das ist nahe an Italien. Das ist, also ich meine, da wäre vielleicht auch es möglich gewesen, dass man einen hochkarätigen Gegner bekommt, der da vielleicht ähnlich gerade ein paar Orte weiter trainiert oder so. Ich weiß nicht. Aber ich mag jetzt konstruiert klingen. Mir ist es halt irgendwie komisch sauer aufgestoßen. Aber was soll's. Lass mal es einfach stecken. Ich denke, der VfB wird entsprechend ein paar Taler im Geldbeutel klingeln hören, wenn die Nummer dann stattfindet. Und dann ist es eben so. Ich finde es trotzdem. Da bleibe ich bei vermeidbar.
Und hoffentlich dann auch beim Ablasshandel dann mitmachen und dann irgendwie mit diesem CO2-Ding da, was man dann, wenn man dann schon fliegt, das ist auch das, was der Umweltberater gemacht hat. Wenn man fliegt, dann sollte man es eben gleichzeitig auch kompensieren auf andere Weise. Und da hoffen wir mal, dass auch das geschieht.
Ja, wie sagt man so schön, it's all about the money. Und wie kriege ich jetzt die Überleitung zur DFL und zum neuen
Fan? Schwierig!
Weiß ich nicht. Fällt mir schwer. Muss ich mir überlegen. Das Thema, über das wir auch noch sprechen müssen, deswegen reiht sich auch das doch irgendwie nahtlos ein. Die DFL arbeitet weiter an einem Konzept, an einer Möglichkeit, dann doch peu à peu Zuschauer zurückzuholen in die Stadien und mit ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten, die da eine Rolle spielen. Wie nehmt ihr denn das wahr, was sich gerade so tut? Also so ein Stück, man versucht ein bisschen zur Normalität zurückzukehren, wohl wissend, dass die Normalität noch meilenweit entfernt ist, um nicht zu sagen galaxienweit entfernt.
Ich würde Philipp da vielleicht mal einen Vortritt lassen. Jetzt mal, du hast da quasi als ehemaliger Fan-Aktivist oder sonst was, du hast da einfach mehr Erfahrung bei dem Thema und auch einen anderen Blick vielleicht. Also deshalb würde mich mal deine Meinung dazu interessieren.
Also ich finde es das falsche Signal. Ich finde es tatsächlich ein völlig falsches Signal, überhaupt Überlegungen anzustellen angesichts der gesamtpandemischen Lage, in der wir uns befinden. Das könnte uns alle doch noch sehr hart treffen angesichts steigender Fallzahlen, Urlaubsrückkehrer, Herbst, viel mehr Leute wieder in geschlossenen Räumen, was da passieren kann. Und dann hast du eine Situation mit einem zweiten harten Lockdown, der wirtschaftliche Folgen haben wird, von daher mag der ein oder andere Fußballclub noch gar nicht Albträumen. Ja, Und was die Fans angeht, wenn man jetzt gerade mal, sag ich mal, die organisiert, also was man da jetzt ja macht, ist keine Stehplätze, kein Alkohol, keine Auswärtsfans. Das heißt, man holt wen möglicherweise in die Stadien zurück? Das klassische Hauptgegentribünenpublikum, ja, die Cash Cows eines normalen Profifußballvereins.
Oder wie Uli Hoeneß sagen würde, die, denen wir die Geld aus den Taschen ziehen.
Genau, richtig. Ja. Das ist aber einfach so. Das kann man auch gerne mal, kann man ja auch gerne mal so klarhart und klar benennen. Das ist einfach so. Und die organisierten Fans, die tatsächlich viel für Kultur, aber auch für Seele, für Emotionen dieses Fußballsports dazu beitragen, die sind außen vor. Und das ist dann für mich einfach kein gangbarer Weg. Zusätzlich zu dem tatsächlich wissenschaftlichen Hintergrund, der da ist. Wir haben ja auch unser Chef Dirk Preis, der hat mit einem Experten gesprochen. Das Interview findet ihr bei uns auf den Homepages und in der App. Michael Geisler ist da ein Experte, der da spricht, der sagt, er hält es für völlig utopisch, tatsächlich diese 15.000 bis 20.000 Leute in diesem Herbst ins Stadion zurückzubekommen, angesichts eben der Regeln, die gelten müssten, angesichts der Risiken, die da sind. All das gehe ich vollumfänglich mit. Ich glaube, man wäre gut beraten, zumal der wirtschaftliche Faktor für die meisten Vereine, was Zuschauerannahmen angeht, nicht allzu groß ist. Man wäre gut beraten, dieses Jahr zumindest mal so zu verfahren, dass keine Zuschauer in Bundesliga-Stadien zugelassen werden.
Die DFL macht es ja wieder ganz geschickt in Person von Christian Seifert, indem er wieder die Demutkarte spielt und sagt, wir fordern nichts, wir erwarten nichts, wir akzeptieren jede Entscheidung. Gleichzeitig gibt es dann aber auch den Leitfaden, wo dann schon drinsteht konkret oder wo man sich schon dann konkret ausrechnen kann, wie viel Zuschauer dann eigentlich bei den Spielen sein soll. Also der Druck wird natürlich trotzdem aufrechterhalten auf die Politik. Ja, man will da Vorreiter sein. Man kann das zum Teil vielleicht auch verstehen, ja, also die sagen, wenn wir jetzt drauf warten, bis wieder ganz voll ist, dann passiert gar nichts und so. Wir müssen uns schrittweise, niemand weiß so genau, wie es weitergeht, wir müssen uns schrittweise und langsam irgendwie dem Sport vor Publikum nähern. Also, aber mir geht's auch so. Ich kann mir das nicht vorstellen aber ich konnte mir auch keine Geisterspiele vorstellen. Und ich glaube, jetzt, ob dann noch ein paar Tausend drin sitzen, die dann da sitzen wie im Theater. Also, es wird auf keinen Fall viel besser werden, als es bisher war. Deshalb. Und verdienen tun die Vereine auch nichts. Also, weil sie riesige, Vorsorge oder Hygiene, die ganzen Hygienevorschriften überwachen müssen. Sie brauchen viel Personal, viele Ordner. Viel verdient ist auch nicht. Also, ja, ich finde es auch nicht die beste Idee.
Lass uns doch mal hören, was unser Sportchef dazu zu sagen hat.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Wenn am 18. September die Bundesliga den Startschuss setzt für die neue Saison, sollen nach dem Willen der DFL-Vereine auch wieder Zuschauer in den Stadien sein. Dafür gibt es ein Konzept, das nun die Vereine, die Clubs abgesegnet haben, sich darauf geeinigt haben. Das sieht unter anderem bestimmte Maßnahmen vor, um das Infektionsgeschehen trotz allem im Griff zu behalten und in einigermaßen kontrollieren zu können. Dass die Vereine sich darüber Gedanken machen, dass sie dies anstreben, ist eine logische Konsequenz der vergangenen Monate. Jeder hat gesehen, dass erstens die Stimmung in den Stadien natürlich eine ganz, ganz andere ist, wenn keine Fans da sind, dass der Fußball ein ganz anderer ist, wenn diese Kulisse eben fehlt und wenn sie womöglich vom Band kommt, wie das ja zum Teil auch geschehen ist. Das ist nicht der Fußball, den alle lieben, das ist auch nicht das Produkt, das die DFL verkauft, das aber auch die Vereine an ihre Kunden, an ihre Sponsoren verkaufen. Deshalb ist klar, dass dieser Wille da ist, möglichst zügig eine möglichst große Anzahl von Zuschauern zurückzuholen in die Stadien. Allerdings ist auch hier, wie in den vergangenen Wochen und Monaten, äußerste Vorsicht gefragt. Es gibt Vereine, da war schon von 20.000 Fans zu hören. Union Berlin wollte das Stadion sogar komplett füllen. Uli Hoeneß hat von 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena gesprochen. Diese Vorschläge, diese Forderungen sind zu forsch. Ja, das geht noch zu weit. Muss auch hier ein vorsichtiges Herantasten an größere Mengen passieren. Denn es geht nicht nur darum, die Fans in den Stadien in entsprechenden Abständen dann zu platzieren. Es geht ja vor allem auch darum, wie kommen diese Zuschauer in die Stadien, wie reisen sie wieder ab? Und da sind ausgeklügelte Konzepte vonnöten, die sicherlich nach und nach erarbeitet und dann auch auf größere Mengen angepasst werden müssen. Dass der Fußball eine Vorreiterrolle auch hier einnimmt, ist eine logische Konsequenz einfach der Professionalität, der Möglichkeiten des Fußballs. Aber er muss sich auch hier bewusst sein, dass er Vorreiter ist für viele andere Sportarten, die allesamt gerade an Konzepten tüfteln, wie sie Zuschauer in Hallen, in kleinere Sportarenen bekommen. Und ganz genau wird hingeschaut werden, wie Gesundheitsämter, wie die Politik die Vorschläge der Fußball-Bundesliga beurteilt. Im Gegensatz zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht aber, wie gesagt, der Fußball diesmal nicht alleine da, weil Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, sie alle planen derzeit und tüfteln an Konzepten, wie sie ebenfalls wieder mit Zuschauern spielen können. Allein deshalb, um Existenzen von Vereinen zu sichern, weil im Gegensatz zum Fußball, wo auch da das Wegbleiben, das Fernbleiben von Zuschauern natürlich einen immensen finanziellen eine finanzielle Einbuße bedeutet, ist dieser Anteil dieser Gelder bei kleineren Vereinen aus anderen Sportarten natürlich noch viel, viel größer. Deshalb gilt, der Fußball sollte mit Bedacht vorgehen, sollte weiterhin anstreben, Lösungen zu finden, wie nach und nach Zuschauer in die Stadien kommen können, aber sollte auch hier kein Vertrauen, das gewonnen wurde durch die gute Beendigung der vergangenen Saison, kein Vertrauen verspielen, sondern wirklich maßvoll vorgehen, damit er auch weiterhin dann als Vorbild dienen kann für andere Sportarten und Vereine.
Das war unser Sportchef Dirk Preis, der zur Geduld mahnt, der eben eigentlich auch das transportiert, was wir schon gerade so ein bisschen angerissen haben. Ich glaube, es ist besser, man wartet lieber mal noch ab und hält den Betrieb, so wie er jetzt sich etabliert hat, der auch natürlich seine Für- und Wider-Argumentation hat, so ein bisschen aufrecht und schaut erstmal, ob dieses Virus hier nochmal zur großen Keule für die gesamtgesellschaftliche Situation wird oder eben nicht. Das scheint mir noch ein schöner Sendungsabschluss zu sein. Was meint ihr, Leute?
Also ich fand es vor allem schön, euch hier mal wieder zu hören, ja, und auch, dass es dem Marco gut geht nach diesem nervenaufreibenden Finale in der zweiten Liga am Ende.
Ja, erinnere mich nicht dran. Ich
finde es gut, da kehrt wieder ein bisschen Normalität ein und ich glaube, wir werden alle mit Argusaugen beobachten, was denn da so in der Mercedesstraße passiert und dann eben auch im Trainingslager in den nächsten Wochen. Das werden sehr, sehr spannende Wochen rund um den VfB.
Schon am Samstag, ne? Gegen Sandhausen wird man die Argusaugen zum Einsatz bringen. Dürfen wir da zuschauen eigentlich, Philipp, oder wie ist es?
Ist momentan noch nicht final geklärt, ich gehe aber davon aus, ja.
Okay.
Gut, Leute, das war doch ein schöner, schwungvoller, launiger Wiederstart nach dem Sommerpäusle. Ich bedanke mich für euch. Ich hoffe, euch da draußen hat es entsprechend auch Spaß gemacht, uns wieder zu hören. Und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn immer donnerstags unser Podcast in die Podcatcher kommt und auf Soundcloud, Spotify, YouTube und in iTunes abzurufen ist. Ihr könnt natürlich in der Zwischenzeit, das würde mich persönlich ganz besonders freuen, weil dann sieht sich euch nämlich einmal die Woche, den Mein VfB Newsletter abonnieren. Unter www.stuttgarternachrichten.de/mein-vfb-newsletter in einem Wort durchgeschrieben, könnt ihr den abonnieren. Dann bekommt ihr Post von mir und manchmal auch von den Kollegen. Und ansonsten empfehlen wir euch die üblichen Kanäle. Insta, Facebook, Twitter, ihr kennt's, @mein-vfb, einfach da suchen, uns da folgen, mitdiskutieren und natürlich in unserer App, der Mein-VfB-App, die in Apple und im Android Store zum Download bereitsteht, da einfach sich das Ding ziehen und dann bekommt ihr die volle Ladung VfB, die wir aus allen redaktionellen Rohren für euch abschießen, direkt auf die Funke.
Sie, Herr Meisel, und Sie, Herr Schumacher, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder und ja, wünschen euch eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.